Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Meine Demonstrationskarriere begann damals mit Björn Engholm. Das war damals der SPD-Vorsitzende und er ist nach Dortmund gekommen, in das Herz der Sozialdemokratie, in meine Heimatstadt. Und ich war Kind. Ich glaube, das muss 91 oder 92 gewesen sein. Mein Vater hat mich damals mit auf die Demo zum 1. Mai genommen, auf den Friedensplatz in Dortmund. Das war der Ort der Hoffnung für die SPD. Es schmeckte so ein bisschen nach verfrühtem Sommer und nach Kanzlerschaft, weil die SPD damals glaubte, dass Björn Engholm die Bundestagswahlen 94 vielleicht doch endlich gewinnen könne. Das kam natürlich anders. Engholm musste zurücktreten und Rudolf Scharping musste ran. Aber für mich, das ist die Kernbotschaft hier eigentlich, war die Welt damals in Ordnung. Und ich erkannte, zusammen sind wir stark und setzen uns am Tag der Arbeit für gleiche Arbeit ein. Lisa Herzog, Ihre erste Demo war?
Gegen Studiengebühren in München. Ja, weiß ich nicht mehr auswendig.
Ungefähr?
So 2002, 3, 4 herum. Hat nicht so viel geholfen in Bayern damals. Später sind sie dann noch gekippt.
Häufiger Demogänger? Sie, meine ich jetzt?
Ab und zu. Aber ich versuche auch einfach durch Op-Eds, Zeitungsartikel, sonstige Dinge mich zu beteiligen.
Was treibt Sie auf die Straße, wenn es denn mal diese Themen sind? Also weil wer mitgeht, den man auch kennt, also ist es so die Gemeinschaft als Erlebnis oder was treibt Sie?
Meistens eher so die Empörung, dass da was wirklich sehr Ungerechtes, Unschönes passiert und dass es gefährlich ist für unsere Demokratie, wenn man nichts dagegen tut, und dann will ich auch mitmarschieren.
Was mit 1. Mai? Schon mal Demo gemacht?
Nee, tatsächlich nicht, aber nicht aus irgendwelchen besonderen ideologischen Gründen, sondern hat sich irgendwie nie ergeben.
Sie sind Professorin für politische Philosophie in München und haben jetzt ein Buch geschrieben, deshalb die Frage nach der Arbeit. Das Buch heißt nämlich Die Rettung der Arbeit. Ob diese Arbeit überhaupt gerettet werden muss, wer das kann, welche Rolle Sie da spielen und wie das gehen kann. Darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Lisa Herzog ist zu Gast, Professorin für politische Philosophie in München. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Die Rettung der Arbeit. Bevor wir mal drauf gucken, ob Arbeit gerettet werden muss und wie Arbeit vielleicht in Zukunft aussieht, haben wir uns für Sie wie für jeden anderen Gast auch drei wahnsinnig kreative und rein fiktive Möglichkeiten ausgedacht oder Aktivitäten. Und wir schauen mal, ob was dabei ist, was ein bisschen Herzblut bei Ihnen auslöst. Hier kann man Herzblut auslösen, Herzblut antrifft, was auch immer, was Sie begeistert. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Lisa Herzog. Erste Möglichkeit, eine Woche lang nur Lieblingsarbeit verrichten.
Ja, sehr gerne.
Was wäre das?
Ganz viel forschen, schreiben, lesen, Ideen haben.
Das machen Sie wirklich gerne?
Das mache ich tatsächlich sehr gerne. Und als Professorin sind das wertvolle Stunden, die man sich sehr gründlich freihalten muss, denn sonst kommen alle anderen Aktivitäten immer in den Tag.
Was davon ist echte Lieblingstätigkeit? Also manchmal ist es ja so, dass Ideen rumspinnen einem leichter fällt als Ideen vollziehen, weil es dann auch irgendwann auch so eine mühselige Detailebene geht und dann muss ich alle Quellen in der Wissenschaft
ja,
irgendwie
natürlich
checken. Also
was, das ist dann was richtig Arbeit im klassischen Sinne. Die schönsten Momente sind die, wo die Ideen kommen, wo man auf einmal was sieht, was man vorher nicht gesehen hat, wo man vielleicht tagelang, wochenlang rumgeknabbert hat an einer Frage und auf einmal versteht man, wie man das Problem angehen kann.
Sind das noch Momente, die regelmäßig auftauchen oder ist es dann irgendwann so im Alltag, dass das auch so ein bisschen versackt, hätte ich bald gesagt, untergeht?
Also wenn ich merken würde, dass solche Momente nicht mehr kommen, dann müsste ich, glaube ich, den Job wechseln.
Was ist mit so langweiligen Tätigkeiten? Ich zum Beispiel, das hört sich jetzt ganz schlimm an, ich räume gerne auf im Sinne von, ich schaffe gerne Ordnung in meinem Büro und Hefte ab und habe dann so für mich das Gefühl, auch Raum für Neues schaffen zu können, oder ist das nichts, was Sie reizen könnte?
Ja, das ist bei mir vielleicht so das Fußnoten sortieren, alles schön formatieren, dass dann aus so einem Konvolut an Notizen am Ende so was Ähnliches wie ein Aufsatz da ist. Das ist irgendwie sehr kathartisch. Das hilft einem, die Dinge dann auch abzuschließen.
Sind Sie eine mühselige Schreiberin? Also im Sinne von, Sie brauchen lange, um einen Satz dahin zu legen? Oder schreiben Sie einfach mal und im Zweifelsfall wird es hinterher nochmal korrigiert?
Letzteres. Ich schreibe sehr viel und auch schnell, aber die ersten Entwürfe sind oft ziemlich schlecht und gehören in die Tonne und dann wird im Laufe der Zeit was Besseres draus.
Zweite Möglichkeit, eine Woche Mitarbeiterin in einem Beschwerde-Callcenter. Oh, Basisarbeit.
Hart, hart. Aber wenn ich es wirklich nur eine Woche machen müsste, dann würde es mich einfach mal interessieren, wie es ist. Ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft viel zu wenig Gelegenheiten, mal in die Berufswelt anderer Leute reinzuschauen. Und in dem Sinne ausprobieren, fände ich schon reizvoll.
Angst vor den Emotionen, die da auf eine negative Art reinströmen?
Ja, ich würde mich fragen, wie gut ich das ausblenden kann, wie gut ich danach dann auch wieder abschalten kann, wie souverän ich da reagieren kann. Aber genau das sind so Sachen, die müsste man eben selber erleben.
Wie ist das bei Lehrveranstaltungen? Also ist das so, dass jenseits des standardisierten Feedbacks, von dem ich glaube, dass es das ja mittlerweile an fast allen Unis irgendwie gibt. Also kommen viele Studenten, um auch mal eine negative Rückmeldung zu geben und sagen, so Frau Herzog, das ganz ehrlich versteht ja keine Sau.
Die konkrete Beschwerde
kriege ich selbst,
weil ich den Studenten versuche, viel Gelegenheit zu geben, dann immer direkt nachzufragen. Aber nein, klar, man kriegt schon mal Beschwerden, dass bestimmte Themen nicht genug da wären, dass es irgendwie zu einseitig ist. Und das beschäftigt mich dann schon, weil man natürlich sich immer fragt, welche blinden Flecken entwickelt man so im Laufe der Zeit, wo gerät man irgendwelche Routinen rein und ist überhaupt nicht mehr selbstkritisch. Insofern hoffe ich immer, dass ich eigentlich da sehr ehrliches Feedback bekomme.
Dritte Möglichkeit, eine Woche nichts tun an einem Ort Ihrer Wahl.
Darf mein Mann mitkommen? Nein. Also tatsächlich.
Ihre Wahl.
Meine Wahl, ja. Mir fällt gar nichts tun schwer. Ich glaube, eine Woche würde ich noch aushalten, aber es kommt jetzt darauf an, was Sie mit tun meinen. Darf ich also spazieren gehen, Musik hören, Romane lesen?
Ist das für Sie schon was tun oder wäre das noch Faulenzen?
Das ist eben jetzt die Frage, wo Sie da die Definitionsgrenze legen.
Wie würden
legen
Sie denn
wollen.
Die Grenze ziehen?
Naja, es ist nicht Arbeit im klassischen Sinne. Aber es ist ja auch nicht nichts tun. Und ich glaube, es ist eigentlich eine Form von, ja, es sind Arten von Tätigkeiten, die zum Menschsein unglaublich, sehr, sehr dazugehören und unglaublich wichtig sind, um eben über das, was man in der Arbeit tut, auch aus einer anderen Perspektive heraus nachdenken zu können, indem man sich dann zum Beispiel fragt, ja, wie würde diese Romanfigur jetzt diese oder jene Situation in meinem Leben sehen? Also ich glaube, diese aktive Muse, um es mal so zu nennen, ist was, was wir vielleicht in der Gesellschaft ein bisschen mehr pflegen müssten. Insofern eine Woche davon, das finde ich toll.
Haben Sie vorhin gesagt, ein Mann oder mein Mann?
Mein Mann.
Ah ja, nur um es zu klarifizieren.
Nein, glücklich verheiratet.
Wenn Sie den mitnehmen dürften und Sie dürften den Ort bestimmen, das wäre wo?
Vielleicht Südfrankreich, irgendwo, wo die Sonne scheint und muss gar nicht mehr sein, aber ich mag so Mittelgebirgslandschaften, wo irgendwie so Hügel da sind, die man erklimmen kann, aber auch nicht so die ganz großen Berge, auf die es zu anstrengend wäre, hochzuklettern.
Ferienhaus als Variante oder Hotel eher?
Ferienhaus und selber kochen.
Braucht das WLAN?
Wahrscheinlich schon, wenn ich ehrlich mit mir selber bin. Aber also ich hätte es lieber, dass ich es Nein sagen würde.
Soziale Erwünschtheit.
Nee, sondern ich merke von mir selber, dass ich ein bisschen zu süchtig nach dem Internet bin und sollte vielleicht öfters mal abschalten.
Weil es darum geht, auf dem Laufenden zu bleiben oder weil Sie denken, ach, ich kann noch eine E-Mail schreiben und was erledigen?
Eher erste, das, weil man immer wieder wissen will, was jetzt noch alles passiert sein könnte, das irgendwie relevant ist. Aber vielleicht wären die Dinge gar nicht so wichtig und könnten genauso gut bis in der Woche drauf warten.
Wenn Sie sich für eins entscheiden müssten, die Woche nur Lieblingsarbeit verrichten, eine Woche im Beschwerde-Callcenter oder eine Woche nichts tun an Ort Ihrer Wahl mit Ihrem Mann?
Also gerade eben würde ich Letzteres nehmen, weil ich jetzt ziemlich viel Arbeit hinter mir habe und das Nichtstun sehr gut brauchen könnte.
Sie schreiben drüber über Ihr Buch Die Rettung der Arbeit. Können Sie einmal sagen, um sich dem mal so zu nähern, wenn Sie für sich persönlich Arbeit definieren müssten, ist das was? Mal jenseits von einem wissenschaftlichen, methodischen Ansatz?
Ich habe versucht seit Jahren eine Definition in einem Satz zu finden.
Jetzt ist Ihre Chance.
Gibt's nicht. Sorry, muss Sie enttäuschen. Ich glaube, Arbeit ist das, was in der Philosophie als Familienähnlichkeitskonzept betrachtet wird. Das ist wie das klassische Beispiel bei Wittgenstein ein Spiel. Es ist unglaublich schwer, eine Definition zu finden, die alle Spiele erfasst und alle Nichtspiele ausschließt. Aber wir können den Begriff trotzdem ganz gut verwenden und wir verstehen, was sozusagen im Zentrum des Begriffs ist und wir verstehen, was dann eher am Rand ist. Aber es gibt keine klaren Grenzen, deswegen muss ich an der Stelle leider passen.
Was steht denn im Zentrum, wenn man es mal benennen müsste? Also was sind so Dinge, auf die wir uns wahrscheinlich vereinigen können?
Naja, es geht darum, dass Menschen ihre Umwelt verändern, um Bedürfnisse zu befriedigen, in der Regel gemeinsam mit anderen. Also was für heutige Arbeit ganz zentral ist, ist, dass es geteilte Arbeit ist. Kaum jemand von uns könnte seinen Job machen, wenn nicht andere Leute andere Jobs machen würden. Also wir sind strukturell davon abhängig, dass wir in so einem Netz geteilter Arbeit leben und dann unsere eigenen Tätigkeiten in dieses Netz einpassen können.
Eigene Bedürfnisse oder fremde, über welche reden wir?
Naja, idealerweise beides. Das ist der ursprüngliche Gedanke der Arbeitsteilung, dass man eigene Bedürfnisse dann auch durch die Arbeit anderer mitbefriedigen kann und die Arbeit anderer eben auch die eigenen, also dass es so ein wechselseitiges Verhältnis ist. Aber natürlich stellen sich dann sofort Fragen nach Macht, nach Verteilung, wer profitiert am Ende wie stark. Das ist noch nicht vorgegeben, wenn man mal generell von dem Prinzip von Arbeitsteilung ausgeht.
Gibt es Probleme in der Definition, weil Sie vorhin sagten, ja, wie mit dem Spiel, manchmal, also man findet keine Definition, die alle einschließt und alle Nichtspiele ausschließt. Also wo sind die Graubereiche bei Arbeit, wo man sagt, das sind eigentlich so klassische Probleme mit Arbeit?
Ja, da gibt es einige. Es gibt zum Beispiel die ganze Frage nach sogenannter Carework, also Pflegearbeit, die oft im privaten Bereich erfüllt wird, also Familienarbeit, Pflegeangehörige, wo man einerseits das nicht auf eine rein instrumentelle Beziehung reduzieren wollte. Also es ist ja was anderes, wenn ich jemanden in der Familie pflege, als wenn ich eben nur gegen Geld arbeite. Andererseits hat es eben auch Aspekte von Routine, von anstrengender Arbeit, dass es nicht rein als Freizeitvergnügen verstanden werden könnte. Das ist ein ganz großer Bereich, wo sich auch viele Gerechtigkeitsfragen stellen. Ein anderer Bereich ist so diese ganze Selbstoptimierung. Also wenn ich eine Weiterbildung mache oder wenn ich was lese, was mir von meinem Beruf vielleicht irgendwie später zugutekommt, aber ich kann noch nicht klar sagen, das brauche ich jetzt für genau dieses Projekt. Sollte man das schon als Arbeit verstehen oder nicht? Und dann gibt es noch viele andere Bereiche auch, wo man sagen würde, es sind so Grenzbereiche und das ist immer ein bisschen die Frage, wer hat denn die Verfügungsgewalt oder die Entscheidungshoheit über solche Grenzbereiche und wie selbstbestimmt können die Akteure
das
da auch
damit leben. Das heißt aber auch, wir brauchen gesellschaftlich sowas wie einen Konsens zu sagen, das ist Arbeit und es ist das auch wert im Tauschsinne. Ich denke gerade an sowas wie bei der, wenn ich Familienangehörige pflege und es gibt gesellschaftlich dafür nicht den Konsens, dass das etwas Wertvolles ist, dann wird es schwierig sein, da die Kriterien der Arbeit drauf anzulegen. Also es braucht so eine Art gesellschaftlichen Konsens dazu.
Absolut nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht an der Stelle sogar einen relativ hohen Konsens hätten, dass Pflegearbeit wichtig ist. Die Frage ist nur, wie das dann auch gesetzgeberisch umgesetzt werden könnte. Soll das als Pflegegeld, das an Angehörige gezahlt wird, getan werden oder soll das in die Krankenversicherung irgendwie mit eingebaut werden? Aber das sind ja genau die konkreten Politikfragen, die sich dann stellen.
Also die pragmatische Umsetzungsebene, auch wie handhabe ich selbst, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens irgendwie
gibt. Genau, und das ist dann oft so, dass der Teufel im Detail steckt, denn man will möglicherweise nicht, dass zum Beispiel das Ganze die Geschlechterungerechtigkeiten verstärkt, dass das dann irgendwie nur Frauen machen. Andererseits will man es wertschätzen. Also die Übergänge zwischen Pflegearbeit und anderen Formen von Arbeit sollten vielleicht möglichst flexibel sein. Das sind dann wirklich die schwierigen Fragen, die sich stellen.
Müssten wir aus Ihrer Sicht nicht eigentlich hergehen und ehrlich zu uns selbst sein und sagen, alleine das Bemühen darum, es definitorisch irgendwie zu greifen, ist eigentlich ein Anachronismus?
Sie meinen, weil wir das nicht als Selbstverständlichkeit betrachten, dass es so ist?
Das ist das eine. Und das zweite, was ich denke, ist, es fasst etwas von einer komplexen Welt und Beziehungsebene, welche Rolle spielt Arbeit für uns auf Merkmale, die sehr begrenzt sind. Und damit grenzt es eigentlich mehr aus, als dass es hilft.
Naja, wir haben, glaube ich, wenn in dem ganzen Arbeitsdiskurs sehr stark die ökonomische Brille auf. Und dann wird Arbeit auf Lohnarbeit reduziert, 9-to-5, irgendwie klassisches Angestelltenverhältnis. Und das ist wirklich in ganz vielen Hinsichten problematisch. Das ist zum einen problematisch, weil es aus Sicht der Angestellten dann ja rein instrumentell gedacht wird, rein Zeit gegen Geld.
Gegen Geld,
und so.
Ja, genau.
Und das erfasst auch die Motivationslage der Einzelnen gar nicht. Da gibt es sehr viele psychologische Studien dazu, dass Leute nicht nur für Geld arbeiten. Und andererseits steckt da im Grunde die Verschleierung all derjenigen Formen von Arbeit dahinter, die klassischerweise dann die Familie um den einen Alleinverdiener herum gemacht hat, also typischerweise die Frauen, vielleicht auch Kinder, sonst wie. Das heißt, es ist wirklich ein Modell, das für die heutige Zeit höchst problematisch ist. Und wenn man das so explizit sagt, wie wir das jetzt hier diskutieren, dann würden da auch die meisten Leute zustimmen. Aber in vielen Modellen oder Institutionen stecken solche Annahmen irgendwo versteckt drin.
Mhm. Ohne dass sie explizit da drinstehen.
Und entfalten trotzdem ihre Wirkung, genau.
Jetzt schreiben Sie auch obendrauf aufs Buch, sozusagen Rettung der Arbeit. Muss die Arbeit denn gerettet werden? Also ist das die richtige Perspektive?
Ich denke, das Positive an Arbeit, gute Arbeit muss gerettet werden. Wenn wir alle weniger arbeiten könnten und das auch gleichmäßig auf alle verteilt würde, finde ich das großartig. Also es geht nicht darum, die heutige Arbeitswelt, so wie sie jetzt ist, zu bewahren. Im Gegenteil, es geht darum, wie wir die verändern könnten und sollten, um gute Arbeit für die ganze Gesellschaft möglich zu machen. Und Rettung ist insofern, ist vielleicht ein bisschen polemisch, aber der kommt daher.
Weil der Verlag gesagt hat, da muss ein Titel drauf.
Ja, das ist immer so eine Sache. Okay, aber der Punkt ist auch, es stehen einfach sehr viele technische Umbrüche an. Und in technischen Umbrüchen stellen sich immer Machtfragen. Wer entscheidet, in welche Richtung es geht? Und wir sind an einem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wollen wir, dass diese sogenannte digitale Transformation im Sinne einer demokratischen Gesellschaft passiert oder lassen wir das die Märkte und die Konzerne entscheiden? Und da, denke ich, ist der Begriff Rettung dann doch nicht zu stark, sondern ziemlich angemessen.
Sagen Sie mal, wenn Sie sagen, Arbeit ist das eine, was ist denn dann gute Arbeit? Also Sie haben es jetzt mehrfach benutzt. Wie machen Sie daran fest, das eine ist eine gute Arbeit, das andere ist eine nicht so gute Arbeit?
da muss man jeweils unterscheiden zwischen sozusagen objektiven Kriterien und dem, was die Individuen dann für sich noch als gut oder schlecht empfinden, was sehr variieren kann. Aber es gibt schon so bestimmte Merkmale, die man auf einer höheren Abstraktionsebene anführen kann. Also gute Arbeit wird von den Beteiligten als sinnstiftend empfunden und ist auch nicht, weil sie irgendwie ideologisch getäuscht sind, sondern weil es tatsächlich so ist. Gute Arbeit hat mit sozialer Anerkennung zu tun, mit dem Entwickeln können eigener Fähigkeiten und oft auch damit, wie die Sozialstrukturen in der Arbeitswelt aussehen. Also werde ich ständig gemicromanaged, werde ich möglicherweise von einer App immer von A nach B gehetzt oder habe ich auch ein gewisses Maß an Autonomie? Autarkie klingt ja, so ein bisschen okay, sehr, oder so ein Crusoe, aber also Autonomie im Sinne von, dass ich mitentscheiden kann.
Selbstbestimmtheit wäre vielleicht.
Das wäre ein schönes Wort, ja. Genau. Und da sehen wir ja schon an manchen Stellen, dass digitale Technologien nicht unbedingt helfen. Also wenn man sich dieses Horrorbeispiel der Amazon-Warenhäuser anschaut, wo die Leute wirklich von den Apps durch die Gänge gejagt werden und auf Schritt und Tritt kontrolliert werden, da muss man sich die Frage stellen, wollen wir das, wollen wir dahin oder wie regulieren wir sowas? Gehen wir damit um?
Heißt das im Umkehrschluss auch für Sie ist es gerade eigentlich, dass wir an einem Punkt stehen, da steht die digitale Transformation für, da gucken wir auch gleich nochmal drauf, für eine Entwicklung, die zu nicht guter Arbeit führt und das ist der Grund, warum wir jetzt handeln müssen?
Das ist eine Möglichkeit und die Frage ist, laufen wir in dieses Szenario rein? Die USA sind im Moment kein besonders mutmachendes Beispiel, wo das alles hingehen könnte. Die Frage ist, können wir das in Deutschland und Europa anders gestalten?
Was glauben Sie denn?
Ich glaube, wir können, aber wir müssen uns wirklich anstrengen und zwar auf sehr vielen Ebenen. Das ist eine politische Aufgabe, das ist aber auch eine Aufgabe in den Unternehmen, auch in öffentlichen Behörden und so. Und es ist auch eine Sache der sozialen Normen, die sich nicht von oben irgendwie komplett vorgeben oder steuern lassen, wie wir gegenseitig damit umgehen, was wir voneinander erwarten. Erwarten wir ständige Erreichbarkeit? Erwarten wir, dass wir alle bei bestimmten sozialen Netzwerken mitmachen, wo wir unsere Daten verkaufen müssen? Oder ist es auch okay, das nicht zu machen? Also wie leben wir mit diesen neuen technologischen Möglichkeiten im Alltag? Das ist eine Frage, die uns alle angeht.
Aber heißt das nicht auch, wir brauchen auf einer allerersten Stufe sowas wie ein immenses Reflexionsbewusstsein? Weil das, was Sie jetzt sagen, muss ich ja erstmal bei mir feststellen. Also ich muss feststellen, dass vielleicht mein sozialer Druck dazu führt, dass ich ständig aufs Handy gucke. Oder ich muss feststellen, dass ich nicht nur genervt bin von der App, die mich von A nach B streckt, sondern das ist ein Problem. Und ich muss für mich selbst die Autonomie spüren, da was dran ändern zu können. Ich kann doch nicht einfach meinen Job kündigen, weil ich muss doch.
Das stimmt. Aber ich glaube, dass sehr viele Menschen diese Reflexion durchaus durchführen. Und dass, wenn einen das so tagtäglich betrifft, dann denkt man doch darüber nach. Also wir sind ja nicht Rädchen im System. Und deswegen glaube ich, sehr viele Menschen machen sich darüber Gedanken. Die Frage ist, ob die Leute, die das am eigenen Leib erleben, auch die Möglichkeit haben, ihre Überlegungen in die Gestaltung der Arbeitswelt einzubringen.
Das hört sich so an, als ob sie glauben, dass das eher nicht der Fall ist.
Ich glaube, dass das in Deutschland noch verhältnismäßig gut funktioniert. Wir haben ja auch eine Tradition von Mitbestimmung, von Betriebsräten und so weiter, aber die ist derzeit nicht in dem bestmöglichen Zustand, in dem sie vielleicht schon mal war. Und die Frage ist, schaffen wir es, diese Tradition, Sie haben ja vorhin auch 1. Mai angesprochen und so, dass Arbeit wirklich was ist, was gemeinsam auch von den Arbeitenden gestaltet wird, dass das in die digitale Welt transformiert wird oder geht das unter und am Ende hängen wir alle nur noch an irgendwelchen amerikanischen Konzernen?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Lisa Herzog ist zu Gast. Warum interessiert Sie das, als Philosophin über Arbeit zu reden?
Mich interessiert, was Menschsein ausmacht und was menschliches Leben gut oder schlecht werden lässt. Also wenn man so will, eine sehr aristotelische Frage, was macht das gute Leben aus, das gelingende Leben, flourishing heißt das auf Englisch. Und mich interessiert auch, was hält eigentlich Gesellschaften zusammen? Also die politische Philosophie fragt ja oft so nach den Grundstrukturen, was ist die gute Verfassung sozusagen. Aber das ist ja nicht alles, was eine Gesellschaft ausmacht, sondern es gibt noch diese ganze Ebene der sozialen Kontakte, die Art und Weise, wie wir uns im Alltag begegnen, wie sich soziale Normen eben entwickeln. Und da denke ich, dass das einfach für das Alltagsempfinden der Leute unglaublich wichtig ist und die Philosophie das tendenziell eher vernachlässigt, weil die sich eben entweder so auf das Individuum konzentriert, was soll ich tun, die klassische Frage der Ethik, oder auf diese Vogelperspektive der guten Ordnung. Und alles, was dazwischen passiert, wird oft so ein bisschen vernachlässigt, ist aber, wie gesagt, unglaublich relevant. Und da kann, also nach meiner Erfahrung, die Philosophie auch sehr viel davon mitnehmen, dass er mit der Soziologie stärker ins Gespräch kommt.
Jetzt könnten Sie auch sagen, mit einer ähnlichen Begründung gucke ich mir Familienzusammenhalte an. Das wäre ja genau die Schnittstelle zur Soziologie. Warum gerade, also was ist für Sie das da drin, dass Sie sagen, es ist eine Arbeit noch mal mehr, was mich interessiert?
Ich bin da hingekommen, dadurch, dass ich mich vorher mit Märkten beschäftigt habe. Und Märkte haben, also die Modelle von Märkten sind ja immer total atomistisch. Also das einzelne Individuum tauscht mit dem anderen einzelnen Individuum. Und dann kam unter anderem auch die Finanzkrise und da ist natürlich vieles in Märkten schiefgelaufen. Aber was mir dann klar geworden ist, vieles ist auch in großen Organisationen, also in großen Banken, vielleicht auch in Aufsichtsbehörden schiefgelaufen. Und wenn man sich das klar macht, und unsere Wirtschaften sind ja nicht reine Marktwirtschaften in dem Sinne, dass alle Transaktionen über Märkte vermittelt werden, sondern ganz viel findet in Unternehmen, in Organisationen statt. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was macht es eigentlich mit uns, dass wir 8 oder mehr Stunden täglich in solchen Organisationen verbringen. Die haben bestimmte Struktureigenschaften, die haben bestimmte Gemeinsamkeiten, auch über viele unterschiedliche Branchen hinweg. Und was für Herausforderungen stellen sich da für denkende und auch ethisch verantwortliche Individuen? Und so bin ich da hingekommen.
Wenn ich mir jetzt bin ich ein bisschen im Klischee unterwegs in den nächsten Sätzen, wenn ich mir jetzt so die deutsche Wirtschaft angucke, die früher beschrieben wurde als sowas wie eine Allianz AG. Also es ist eine kleine gemeinsame Gruppe, die untereinander und so weiter und so fort. Da ist ganz viel erfolgreicher deutscher Mittelstand, der aber aus Werten heraus entstanden ist. Die haben viel mit Loyalität, mit Tradition und so weiter zu tun, was nicht schlecht ist. Das hat nun nichts mit den Begrifflichkeiten zu tun, die jetzt so etwas gestalten wie digitale Transformation, wo wir über echte Agilität, wir reden über Kulturwandel, wo viele Mitarbeiter die Augen verdrehen, weil sie schon nicht mehr hören können und so weiter und so fort, weil vielleicht auch nicht ganz, weil es bedrohlich wirkt, weil es ja das bedroht, was bis jetzt da ist. Und es funktioniert doch auch noch gut. Also wer sagt mir denn wirklich, dass das in 5 Jahren nicht mehr funktioniert? Deutschland kann doch gar keine digitale Transformation.
Ah, das werden wir sehen. ich glaube, es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn so ein bisschen sozusagen der Druck aufgebaut wird, okay, wir müssen uns mit diesen Themen beschäftigen. Aber ob Deutschland wirklich so schlecht aufgestellt ist, da bin ich mir nicht so sicher. Denn vielleicht sind wir hier eher, weiß ich, von der Erziehung, von der Kultur her so geprägt, dass wir erstmal fragen, ja, wo soll es denn hingehen und nicht sofort einfach
machen.
Ich glaube,
die erste deutsche Frage ist, was soll das?
Was soll das? Aber ehrlich gesagt, das ist eine ziemlich gute Frage. Denn wenn es um sowas wie digitale Technologien geht, ist das wirklich die Frage. Einfach nur blind zu sagen, weil es digital ist, ist es gut.
Missverständnis. Das ist dann eine gute Frage aus meiner Sicht, wenn das Erkenntnisinteresse an einer Antwort wirklich da ist. Häufig
das stimmt.
Meine Vermutung ist ja,
wenn es deine Verweigerungshaltung ist.
Genau, meine Vermutung ist ja, dass das mit so verschränkten Armen, was soll das? Das brauchen wir nicht.
Das ist doch ein Problem. Und ist auch vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Alterssache. Aber zu fragen, was soll das und wo führt uns das eigentlich hin und welche Werte stehen hinter den Veränderungen, die da vorgeschlagen werden, das finde ich sehr, sehr sinnvoll zu fragen. Meine persönliche, ja, wenn man so will, Vision oder die Hoffnung, wie diese digitale Transformation gestaltet werden könnte, für die ich dann auch versuche, Argumente vorzubringen in dem Buch, ist, dass das sehr viel partizipativer und am Ende auch demokratischer passieren könnte, als derzeit der Fall ist. Und zwar deswegen, weil durch digitale Technologien, gerade im Kommunikationsbereich, ja auch die Möglichkeit, sich einzubringen, die Möglichkeit, Leute in Entscheidungen einzubinden, viel größer geworden ist. Es ist billiger geworden, partizipative Entscheidungen zu treffen. Und ganz viele von diesen Dingen, irgendwie agil arbeiten, mit Scrum, sonst was, das ist ja schon dazu gedacht, Design Thinking, die Leute stärker einzubinden, die zu motivieren, kreativ zu sein. Und dann ist es eigentlich kein großer Schritt mehr zu sagen, ja gut, aber dann sollte die Macht über die Entscheidungen letztlich auch bei den Leuten liegen und nicht beim Management alleine.
Heißt das für Sie, zu Ende gedacht, ist sowas wie, ist ja ein bisschen auch ein Bullshit-Bingo-Verdacht, was wir jetzt beide auch gerade ein bisschen machen, auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber sowas zu sagen wie digitale Transformation zu Ende gedacht, ist für Sie eigentlich das, was viele auch sagen, es hat was mit Unternehmenskultur oder Einrichtungskultur oder letztendlich Kommunikationskultur zu tun, weil es um echt gemeinte, ernst gemeinte, nicht behauptete demokratische Kommunikations- und Entscheidungskulturen geht? Oder ist das zu weit weggedacht
gerade? Das wäre schon die Zielvorstellung. Ich glaube, man müsste ehrlicher, als bei all diesem Bullshit-Bingo oft der Fall ist, über die Machtfragen sprechen, die dahinter stehen. Also wer hat am Ende denn wirklich das Wort? Da wird dann vielleicht irgendeine Online-Umfrage gemacht und dann verschwindet sie in der Schublade. Oder die Online-Umfragen wären nur für irgendwelche trivialen Entscheidungen irgendwie. In welcher Farbe streichen wir die Kantine neu oder so getroffen, während die eigentlichen strategischen Entscheidungen eben ohne Einbindung der Betroffenen getroffen werden. Und da müsste man ehrlicher drüber reden, worum geht es denn jetzt wirklich? Geht es darum, die Leute besser zu kontrollieren und auszupressen durch digitale Methoden? Oder geht es darum, sie wirklich zu befähigen? Und da ist das Glas wahrscheinlich halb voll oder halb leer, je nachdem, wie man sieht.
Aber das ist so eine Führungsfrage, weil entweder hat man in den Führungsfragen jemanden, die auf Machterhalt setzen, die werden einen nicht ernst gemeinte, die werden das so behaupten und trotzdem passiert nichts. Und es wird Menschen, die wird es sicherlich geben, meine Vermutung ist, das sind erstmal weniger gerade, die sagen, ah, ich erkenne das und ich gebe Macht bewusst ab, weil ich damit Zukunft sicherstelle oder sowas. Das ist natürlich eine unheimlich reife, persönliche, individuelle Entscheidung, sowas
zu tun. Ja, und das ist auch erstmal natürlich ein Sprung ins Ungewisse, weil man nicht weiß, wie es dann wirklich funktioniert. Aber was man im Moment ja beobachten kann, ist, dass es so an den unterschiedlichsten Stellen Experimente damit gibt, solche demokratischen...
Nennen Sie mal eins, wenn Sie eins im Kopf haben.
Es gibt zum Beispiel in New York, aber unter anderem von einem Deutschen mitgestartet. Es gibt den sogenannten Plattform-Cooperativism. Das ist eine Bewegung, die versucht, solche ökonomischen Plattformmodelle, also wie es auch Uber oder Airbnb sind, als Genossenschaften zu organisieren. Also diese uralte, wenn man so will, ganz langweilige Idee der Genossenschaften, dass die Angestellten auch die Miteigentümer sind. Wieso sollte man das nicht auch in den digitalen Bereich transformieren können? Und das finde ich unglaublich spannend. Und zusätzlich sieht man, dass es Startups gibt, die sagen, wir wählen unsere Chefs oder wir rotieren unsere Chefs. Oder es gibt Abteilungen in größeren Unternehmen, die versuchen, da andere Führungsmodelle zu leben. Und ich glaube, wir sind im Moment an einem Punkt, wo wir da unglaublich viel lernen können, was funktioniert vielleicht auch nicht, muss man auch ehrlich sein dann. Und was könnten sich als Best Practices herauskristallisieren, die dann auch andere übernehmen könnten, sodass es nicht mehr ganz so ein Sprung ins Unbekannte ist, zu sagen, wir versuchen es partizipativer und demokratischer zu sein.
Aber korrigieren Sie mich, wenn mein Eindruck falsch ist. Wenn ich als Journalist auf die Homepages von Wirtschaftsunternehmen gehe und ich klicke auf Über uns, dann kommt mir häufig ein PDF entgegen und in diesem PDF ist ein Organigramm.
Ja.
Das bedeutet ja, solange ich in diesen hierarchischen Kästchenstrukturen denke, kann das, was Sie jetzt skizzieren, ja eigentlich nicht wirklich funktionieren. Oder ist das jetzt zu simplifizierend gedacht?
Nein. Also wenn Sie die Bundesrepublik Deutschland nehmen, dann können Sie die auch in Kästchenstrukturen darstellen und dann gibt es da irgendwie Parlament und Gerichte und sonst wie. Und trotzdem ist der Grundgedanke, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ich glaube nicht, dass wir diese Organisationsstrukturen komplett verlieren werden oder aufgeben können im Sinne von, dass wir nur noch irgendwie projektförmig agil sonst wie arbeiten. Ich glaube, für manche Aufgaben brauchen wir einfach gewisse Formen von Hierarchien, um zu koordinieren, um
damit
auch gewisse Formen
auch
von Expertise
werden.
Genau einzubringen, auch um gewisse Dinge einfordern zu können, damit umzugehen, dass manche Leute als schwarze Schafe sich einfach mittreiben lassen und nichts machen und so. Aber solche Chefs können gewählt sein. Also es ist ja nicht gesagt, dass Hierarchie immer undemokratisch ist und das heißt, die Kästchen würden vielleicht erhalten bleiben, aber die eigentlichen Machtstrukturen, die dahinter liegen, die wären dann ganz andere. Und übrigens, die Organisationssoziologie sagt schon seit Jahrzehnten eigentlich, wer an diese Kästchen glaubt und verdenkt, dass das die tatsächlichen Macht- und Entscheidungsstrukturen in Unternehmen oder Organisationen wären, der hat genau was grundsätzlich falsch verstanden.
Aber heißt das, ich denke gerade nochmal in so meinen verklärenden 1. Mai-Erinnerungen gerade vom Einstieg, wo es ja viel auch, glaube ich, um sowas wie Soziales geht, da geht es auch um Verantwortung und zwar nicht Behauptete, sondern Gelebte. Da steht auch jemand und sagt, nein, dafür übernehme ich Verantwortung und ich übernehme die auch und zwar im Guten wie im Schlechten. Wenn das nicht gut läuft, dann sage ich auch, hey, das habe ich so entschieden und ich stehe dafür gerade. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Gefühl, was viele Menschen, die in solchen Prozessen gerade drinstecken, als Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, auch in Agenturen oder so, die eher das Gefühl haben, dass das Blasen geworden sind. Ist das nicht ein Kernproblem? Also wie wir da wieder ein Stück hinkommen, dass Menschen soziale Verantwortung wirklich übernehmen und die auch ein Stück leben?
Absolut. Und im Prinzip geht man ja bei einer Marktwirtschaft davon aus, dass Verantwortung und Haftung irgendwie auch zusammengebracht werden sollten. Also ursprünglich war eines der Argumente für eine freie Marktwirtschaft zu sagen, da wäre das so, dass wirklich jeder für seine eigenen Entscheidungen auch irgendwie gerade stehen muss. Stimmt halt de facto nicht, weil wir oft eben nicht in freien Märkten agieren, und auch da stimmt es nicht immer, sondern in solchen Organisationsstrukturen, wo sich Verantwortung sehr gut verschleiern lässt, abdrücken lässt an andere. Man wechselt dann vielleicht schnell die Stelle, bevor irgendwas rauskommt. Und das ist jetzt mein eigener Eindruck. Ich habe da keine Daten dazu, aber ich glaube, diese Formen von Ungerechtigkeit, die damit einhergehen, das empfinden viele Leute als sehr problematisch. Das erzeugt Ressentiments, verständlicherweise, weil man es so unmittelbar am eigenen Leib erlebt sozusagen. Und vielleicht ist das auch eine der Ursachen dafür, dass in den letzten Jahren gewisse populistische Strömungen hochgekommen sind im Sinne von, ja, die da oben stopfen sich die Taschen voll. So ein bisschen stimmt da ja auch was. Also wenn Manager Abfindungen bekommen, obwohl sie komplett Mist gebaut haben, ihren Vertrag vorzeitig kündigen müssen und dann trotzdem mit Millionen rausgehen und andere wissen, ich werde mein Leben lang nie so viel verdienen können, wie der jetzt nur als Abfindung bekommt, da fragt man sich schon, sollte das so sein? Wenn wir davon ausgehen, letztlich wollen wir eine demokratische Gesellschaft sein, wo alle Menschen gleich viel wert sind und wir auch in der Politik gleiche Rechte haben sollten. Wie können wir die Wirtschaft so gestalten, dass sie unser politisches, demokratisches System auch demokratisch bleiben lässt und es nicht unterminiert auf Dauer?
Sie haben vorhin ein Beispiel aus Amerika genannt. Gibt es aus Ihrer Perspektive etwas, das Sie vielleicht in Deutschland auch kennen, wo Sie sagen, das kann für uns mal als Best-Practice-Beispiel dienen, so kann es funktionieren oder da sind Ansätze drin, aus denen wir gut was lernen können?
Ja, es wäre schon mal viel gewonnen, wenn die vorhandenen Prinzipien von Betriebsräten und Mitbestimmung überall gelebt werden würden. Aber ich glaube, wir müssen wirklich noch besser verstehen lernen, was funktioniert angesichts dieser digitalen Veränderungen, also auch mithilfe neuer Technologien. Wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, dann wäre das, dass demokratische Praktiken in Unternehmen irgendwie unterstützt würden. Zum Beispiel, wieso nicht Steuersubventionen für demokratische Unternehmen? Denn die leisten ja eigentlich was, was der Gesellschaft als Ganze zugutekommt, nämlich diesen Lernprozess in Gang zu bringen, was da funktionieren könnte.
Ja, aber was macht dann ein demokratisches Unternehmen aus? Die wählen ihren Chef? Wäre das so ein Kriterium?
Das ist ein Modell. Man kann auch sagen, es gibt so eine Art Parlament. Es gibt einen Vorschlag von einer belgischen Kollegin, einer Soziologin, Isabel Ferreras. Die hat vorgeschlagen, für große Unternehmen so ein Zwei-Kammern-System zu haben, wo es die Kammer der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Kammer des Kapitals gibt. Aber und die müssen jeweils beide zustimmen.
Aber es ist doch letztendlich, ich meine, wir haben Vorstand und Aufsichtsrat.
Immer mit Mehrheit für die Kapitalseite.
Stimmt, also das heißt, da müsste es wirklich paritätisch sein.
Das wäre eine der Fragen, was sich dann wirklich verändern würde. Und ich meine, es ist in gewisser Weise Spekulation, ob sich massiv alles verändern würde oder ob sich vielleicht doch gar nicht so viel verändern würde. Aber gerade deswegen, weil wir das nicht vorher beantworten können, sollten wir diejenigen unterstützen, die es einfach mal ausprobieren, um zu sehen, was wirklich passieren würde.
Das wollte ich auch gerade fragen, weil ich sozusagen als Wissenschaftlerin die Antwort sogar verstehe, zu sagen, wir müssen jetzt erstmal mehr verstehen. Meine Sorge ist halt, wenn wir jetzt noch locker 5 Jahre in den Verstehensprozess einsteigen und dabei nicht nebenbei was machen, um dem auch eine Handlung entgegenzusetzen, dann sind wir irgendwann überrollt. Weil Sie vorhin haben gesagt, dann sind wir irgendwo noch Teil von irgendwelchen Konzernen und dann können wir es auch gar nicht mehr mitgestalten, weil dann zu spät ist.
Es ist ja auch nicht die einzige Ebene, auf der was passieren müsste. Hm. Wir müssten die Steuern für Digitalkonzerne endlich eintreiben und uns da Modelle überlegen, wie man das besteuern kann, wenn die ihren Sitz an einer Stelle haben, aber weltweit aktiv sind. Da gibt es ja auch Vorschläge. Wir müssten uns die Frage nach sozialer Ungleichheit stärker stellen, nach Gendergerechtigkeit in der Arbeitswelt. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass das der einzige Hebel ist, den wir bewegen müssten. Aber wenn die Frage sozusagen ist, was könnten wir spezifisch tun, um die digitale Transformation gut zu gestalten, dann würde ich sagen, partizipative, demokratische Entscheidungsmethoden stärken ist ein ganz zentraler Punkt.
Aber kennen Sie eine Agentur, ein Unternehmen in Deutschland? Es gibt ja auch viele, die digitale Transformation betreiben und so, ich will das gar nicht kleinreden, aber wo man einmal sagt, da hat es wirklich gut funktioniert in den letzten Jahren und das nehmen wir uns mal als leuchtendes Beispiel, weil mein Gefühl, aber es ist wirklich nur ein Gefühl, kann ich nicht belegen, ist so, wir laufen dem so ein bisschen gehetzt hinterher. Also wir sind noch so wir müssen diese ganze Phase erstmal verstehen, bevor wir sie gestalten können.
Also wir haben gerade ein Forschungsprojekt laufen, wo wir versuchen, genau solche Fälle nochmal genauer anzuschauen. Und wir haben eine lange Liste mit Kandidaten und wir werden versuchen, mit denen jetzt allen Interviews zu führen, mit unterschiedlichen Personen, jeweils den Betroffenen, also den Chefs, den Angestellten, vielleicht auch anderen Akteuren außenrum. Diese Forschung haben wir noch nicht gemacht, die gibt es noch nicht. Klar, dauert ein bisschen, aber ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen und Ihnen sagen, es gibt dieses eine Beispiel. Denn es ist wirklich so, der Teufel steckt da im Detail und da muss man als Philosophin, glaube ich, auch realistisch sein, was die Fähigkeiten der eigenen Disziplinen sind und was eben auch nicht. Da brauchen wir die Zusammenarbeit mit den empirischen Forschern.
Wenn Sie ein bisschen eine Utopie für sich entwerfen dürften, wenn Sie sich wirklich auch was wünschen würden, es gibt ja diesen alten Merksatz, wir überschätzen das, was in den nächsten 5 passiert, wir unterschätzen das, was in den nächsten 10 passiert. Ja. Genau. Also was ist für Sie etwas, wo Sie sagen, wenn man mal in 5 Jahren in der deutschen Arbeitswelt stehen würde, was wären Entwicklungen, an denen wir sagen könnten, es hätte sich gut entwickelt? So.
Na, ich glaube, wenn es gelingt, Flexibilisierung von den Betroffenen mitgestalten zu lassen, dann ist das eigentlich eine unglaublich positive Sache, wenn es nicht so läuft, dass eben die Macht darüber zu entscheiden allein bei den Arbeitgebern liegt. Aber allein schon, was wir heute an Möglichkeiten haben, von daheim aus zu arbeiten, mal auch schnell eine E-Mail zu beantworten, zu reisen zwischendurch. Ich glaube, das hätte man sich vor 10 Jahren kaum noch vorstellen können, oder vielleicht 20 Jahre zurück. Und wir stecken so drin in diesen Prozessen, dass wir vielleicht gar nicht wahrnehmen, dass da auch unglaublich viel Positives dabei ist. Die Frage ist eben nur, wer kann das für sich selber gestalten? Da bin ich als Professorin in einer unglaublich privilegierten Situation. Und für wen ist es nur eine Frage von Druck und Zwang und ständiger Erreichbarkeit und sieht dann entsprechend ganz anders aus? Und da ist auch vielleicht die Gesetzgebung gefragt, wird ja auch diskutiert. Aber ich glaube, diese neuen Möglichkeiten, das Verhältnis von Arbeitszeit und Lebenszeit individueller zu gestalten und für jeden Einzelnen flexibler Hand zu haben, das ist einer dieser längerfristigen Trends, der eigentlich sehr viel Positives haben kann.
Können Sie aus Ihrer Perspektive sagen, was glauben Sie oder vermuten Sie oder können auch gut begründen, wer müsste sich da zuerst rühren? Also wer muss sagen, ja, wir machen den ersten Schritt? Wer ist der Akteur? Wer ist die handelnde Figur oder Person, um das anzugehen?
Also in dem Buch habe ich ja ein Kapitel, wo es ein bisschen darum geht, dass es nicht die einen Akteure gibt, sondern dass soziale Veränderungen in der Regel aufgrund sehr vieler unterschiedlicher Akteure zustande kommen, würde ich an der Stelle auch sagen. Ich glaube, diejenigen Firmen, die da erfolgreiche Modelle leben, die sollten damit lautstark zu Wort kommen, damit andere sehen, es geht. Und damit dieses ewige, ja, das geht nicht, das können wir nicht machen, das ist irgendwie zu teuer, sonst wie dieses Argument oder was Sie vorhin sagten, ist, ja, was soll das, erstmal nur dastehen, Arme verschränken, nichts ändern wollen. Diese Argumente kann man am besten aushebeln, wenn man positive Beispiele bringt. Das heißt, diejenigen, denen es gelingt, das positiv zu gestalten, die müssen wir auch zu Wort kommen lassen. Und ich meine, ich verstehe, dass es sehr viel negative Berichterstattung gibt angesichts all dieser Veränderungen. Aber die positiven Potenziale dann komplett unter den Tisch fallen zu lassen, heißt, dass wir sie eben auch nicht aufgreifen können. Und das wäre schade.
Selbstreflektiv vielleicht die letzte Frage. Was heißt das für ein System auch wie Wissenschaft? Also was ja auch ein sehr normiertes, formatiertes, historisch gewachsenes System ist und daraus auch ein gewisses Selbstverständnis generiert?
Ja, Wissenschaft ist sehr hierarchisch immer noch und verschläft vielleicht manche Entwicklungen, also zumindest jetzt die Sozial- und Geisteswissenschaften, die sowas dann reflektierend begleiten sollten. Wenn ich mir da was wünschen dürfte, würde ich sagen, Lehrstuhlprinzip abschaffen, viel flachere Hierarchien und Lebenszeitstellen viel früher für die Leute. Und vor allen Dingen auch, und das ist, glaube ich, was in sehr vielen Berufen wichtig ist, wir dürfen uns nicht verführen lassen, nur weil wir durch digitale Methoden irgendwas messen können, zum Beispiel Zitationen von Papern, zu glauben, dass das jetzt auch das ist, woran wir echte Leistung erkennen und das messen sollten.
Also das ist ein falscher Parameter sozusagen.
Falsche Parameter. Also es gibt im Englischen diesen Begriff Accountability. Und wenn wir Accountability schlecht gestalten, dann hat es oft Auswirkungen auf das gesamte Berufsfeld, dass es irgendwie dysfunktional wird, dass die frustrierenden Elemente überhand nehmen. Das heißt,
Accountability im Sinne von
Verantwortung gezogen werden dafür, wie man seine Zeit
Dinge
eigentlich
verbringt,
was man eigentlich macht, genau. Was typischerweise mit denen weiter unten im System sehr viel passiert und weiter oben eher weniger. Und also in der Wissenschaft und auch in vielen anderen Bereichen müsste man sich da die Frage stellen, wie können wir wirklich die Art von Accountability haben, die den Leuten einerseits klare Standards gibt, was wird hier von mir erwartet, was soll ich tun, aber andererseits kreative, außergewöhnliche Ideen nicht abtötet, weil es heißt, ja, ich muss aber erst noch meine Liste abarbeiten sozusagen. Und ich glaube, das ist dadurch, dass wir so viel messen können in Zukunft, wirklich ein Thema, was wollen wir eigentlich messen und was wollen wir nicht messen, um uns nicht selber in unseren eigenen Kennzahlen sozusagen zu verheddern und dann die Arbeitswelt an den Stellen schlechter zu machen.
Schaffen Sie das im eigenen Team? Jetzt haben Sie ein paar Mitarbeiter auch am Lehrstuhl und so weiter. Geht das? Oder verfällt man selbst immer wieder in eigene Muster, wo man merkt, naja, es ist über, weiß nicht, Jahrzehnte so gemacht worden. Jetzt ist es ganz schwierig, das anders zu machen.
Also wir versuchen da viel drüber zu diskutieren. Wie läuft es denn eigentlich? Was läuft gut? Was läuft schlecht? Wie kann man sich als Individuum so weit mit den Mechanismen arrangieren, dass man im System bleiben kann? Denn wenn man überhaupt nicht mitspielt, dann ist man irgendwann weg vom Fenster. Ohne, und das ist mir unglaublich wichtig, wirklich den Kern der Sache, worum es da eigentlich geht, aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, sonst verliert man auch den Spaß an der Arbeit und man sieht die Sinnhaftigkeit des Ganzen nicht mehr. Und da bemühe ich mich zumindest sehr, das bei uns immer hochzuhalten, worum geht es denn eigentlich?
Regeln, die sich nicht verselbstständigen, nur um der Regel willen zum Beispiel.
Das ist eine schöne Formulierung, genau. Regeln, Anreize, Indikatoren, die haben diese Tendenz, sich zu verselbstständigen. Und das kann Arbeit oft mühselig, anstrengend und irgendwie ja so sinnfrei machen. Dann geht man abends heim, ist total erschöpft und hat eigentlich nur irgendwelche Regeln erfüllt. Und das sollte doch eigentlich nicht das sein, was Leute an ihrer Arbeit wertvoll finden.
Sagt Lisa Herzog, ist Professorin für politische Philosophie in München, hat das Buch geschrieben, Die Rettung der Arbeit. Da erläutern sie auch ihre Thesen, sprechen viel oder schreiben viel über digitale Transformation. Und waren diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Krieger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.